Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Also eigentlich, da wollte ich ja nicht mehr rumswipen, aber wie soll ich sonst Menschen kennenlernen? Das denken sicherlich einige Singles, die eigentlich keine Lust mehr auf Dating-Apps hatten und durch die Kontaktsperre dann doch wieder die App installiert haben. Tinder verzeichnet übrigens viel mehr Chat-Interaktionen seit der Corona-Pandemie. Wie entwickeln sich also das Online-Dating in der Krise? Darüber habe ich gesprochen mit Johanna Degen. Sie forscht zum Online-Dating-Verhalten und hat mit Tinder-User und Userinnen gesprochen. Johanna, also Tinder hat ja den Ruf, da geht es so um flotten Sex. Das ist ja gerade nicht wirklich leicht umsetzbar bei der Kontaktsperre, Social Distancing und so. Was suchen die User und Userinnen denn da gerade?
Also aus meiner Forschung kann ich direkt widersprechen. Vor allen Dingen kein Sex, aber auch nicht vor Corona. Tinder präsentiert sich uns als sehr komplexes Medium, wo ganz viele Sachen gesucht werden. Vor allen Dingen unter beiden Geschlechtern ein Partner fürs Leben oder eine Familiengründung. Viele verbringen da auch Zeit also Entertainment ist eines der größten Motive und Sex kommt, ich glaube, an 7. Stelle von insgesamt 11 Motiven. Also Sex war es vorher nicht und das entspricht auch genau dem Verhalten jetzt. Sex war es nicht und Sex ist es nicht und deswegen können wir es jetzt auch benutzen.
Und ich hätte jetzt gedacht, suchen heißt ja nicht unbedingt finden. Also dass wir vielleicht viele ja irgendwas Deepes suchen und dann am Ende ist es dann doch eher die Bettgeschichte, die über Tinder entstanden ist.
Ja, zum einen, klar, suchen ist nicht gleich finden und da schwingt eine große Enttäuschung mit. Das sehen wir auch bei den Usern. Viele sagen, sie suchen jemanden, aber finden eigentlich sozusagen das Angebot, wie sie das dann beschreiben, wäre dann nicht ausreichend gut oder zu langweilig. Was wir aber auch sehen, ist, dass es sehr viele, ich sag immer so urbane Mythen darüber gibt, dass man eben doch die eine oder den einen gefunden hat, der sich als Ausnahme präsentiert und viele sie eben darauf verweisen, dass ja doch viele von den Freunden tolle Frauen dort gefunden haben oder sogar verheiratet sind oder ein Tinder-Baby gekriegt haben. Also ich muss sagen, es gibt eben diese Ambivalenz sozusagen in dem Stereotyp Tinder. Man kann vielleicht nur Sex kriegen und sagt das auch, aber bei eigentlich fast allen Usern, muss ich so sagen, schwingt die Hoffnung mit, dann doch jemanden ganz Tolles zu finden, ganz tolle Momente dort zu erleben.
Und während der Corona-Pandemie, inwiefern hat sich das jetzt verändert, die Suche?
Das hat sich stark verändert. Also ich monitore sehr viele Accounts, also viele hundert Accounts. Ich glaube, inzwischen sind es vielleicht fast 1000. Und wir sehen schon aus psychologischer Perspektive eine interessante Veränderung. Zunächst wurde sich überhaupt nicht explizit auf die Pandemie bezogen. Das waren so die ersten 4 Wochen und das würde auch einer klassischen Anpassungsprozess entsprechen aus der Psychologie. Und dann haben die Leute angefangen, Bilder mit Masken einzustellen oder sich in den Profiltexten darauf zu beziehen. Sowas wie, ich kann mal Beispiele nennen, sowas wie Be My Quarantine oder jetzt können wir ja nur schreiben, mal sehen, was dann später wird. Oder okay, Hey, jetzt sind wir ja zur Tiefe gezwungen. Oder ich habe auch ganz explizite Sachen gefunden, sowas wie, ich habe irgendwie Angst, schreib mich doch mal an, ich bin einsam. Und das ist sehr atypisch für Tinder. Denn auf Tinder sind wir alle eigentlich happy, unkompliziert, lebensfroh. Cool, ja. Das ist sozusagen die Maske. Und dann sozusagen Ängste zu zeigen oder sich so in einer Needy-Position zu zeigen, sage ich jetzt mal, sowas wie, oh, schreib mich an, ich bin einsam. Oder, puh, mir ist so langweilig, das ist total neu. Da gibt es zum Beispiel welche, die das als Coping-Strategie benutzen. Das kennen wir auch vor der Pandemiezeit, zum Beispiel um soziale Ängste zu überwinden. Und jetzt wäre das eben, um Ängste wie Eco-Anxiety zu überwinden. Also so eine Angst vor der Zukunft. Man ist jetzt wirklich unsicher, ist vielleicht auch existenziell oder fühlt sich existenziell bedroht. Dann gibt es schlicht die, die sich tierisch langweilen. Die sagen eben, ich habe vielleicht einen Job, ich muss das nicht mit ins Homeoffice nehmen. Und die tindern dann deswegen. Dann gibt es die eindeutig die Pandemie als Herausforderung nehmen und die nenne ich so die Risikobereiten, die wollen sich trotzdem treffen und die beziehen auch so eine Art Anerkennung daraus, dass sie eben jemanden dann dazu kriegen, sich trotzdem zu treffen. Die sind also auch aus auf physische Dates und nicht nur spazieren gehen im Wald mit 2 Meter Abstand, sondern die versuchen dann trotzdem Sex zu haben.
Ist das dieser besagte Covid-Lover oder die Covid-Loverin?
Ja, das ist natürlich ein schlimmer Term, aber ich finde das witzig. Ich finde auch, Forschung muss nicht immer so ganz eine ernste Maske tragen. Was dahinter ist, ist natürlich ernst. Aber es gibt diese Covid-Lover. Das ist aber eigentlich noch eine andere Sache. Das sind Menschen, die sich zusammentun. Also man sagt dann, ich bin jetzt in Isolation, aber einen darf ich ja treffen. Und wir könnten dann zusammen sozusagen eine Affäre durch die Isolation haben. Und die tun sich zusammen oder ziehen sogar über diese Zeit zusammen oder haben so eine Abmachung, nur wir beide treffen uns und haben Sex. Und dann hat man natürlich das Risiko, dass man quasi aufeinander hängt. Man kann jetzt nicht so schnell den Partner wechseln.
Du hast ja vorhin auch Einsamkeit angesprochen. Inwiefern hilft denn die App gegen diese Gefühle? Also was haben dir da die Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen erzählt?
Zum Beispiel aus der Forschung über diese ganze Video-Dating-Geschichte und Online-Dating wissen wir, dass das einerseits hilft, also man kommt in unmittelbaren sozialen Kontakt, aber was bei digitaler Kommunikation immer das Problem ist, sozusagen, also Problem jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, aber die Herausforderung, dass man Dissonanzen hat. Also man hat sozusagen eine kleine Fehlermeldung und ein Unwohlsein, weil zum Beispiel bei Videotelefonie ist das die permanente Präsentation der Abwesenheit anderer. Und das Gehirn signalisiert dann sozusagen, ich rede mit jemandem und müsste jetzt körperlich Gemeinsamkeit fühlen und der Körper fühlt das nicht.
Ja, okay.
Und dann kriegt man so Erschöpfungszustände. Und das gilt natürlich auch dem ganzen Online-Dating. Andere Zustände, sowas wie ja, die Spannungskurve aufrechtzuerhalten, ist richtig schwierig, wenn nie die Möglichkeit eines Treffens besteht oder zumindest in ferner Zukunft. Viele sagen eben, oh, eigentlich ist das immer cool, dass so der Sex oder der mögliche Sex mitschwingt oder der mögliche Partner fürs Leben. Und jetzt muss man eben so
geduldig sein. Oh nein!
Ja, jetzt ist so das Excitement schwer aufrechtzuerhalten, weil man eben weiß, oh, das Date ist in ferner, ferner Zukunft. Und ich denke immer, das ist doch auch eine Chance, weil wer sich da nichts zu sagen hat, der hat doch auch gleich einen Grund für den schnellen Exit. Aber auf jeden Fall wird mir berichtet, das ist ein großes Leid mit der Spannungskurve.
Wird jetzt eigentlich auch auf andere Dinge geachtet innerhalb des Chats?
Ja, also das gehört auch noch zu der Typologie. Es gibt sozusagen zum Beispiel so einen reflexiven Typus, der sich überlegt hat, ne, wie ich vorher gelebt habe, das war vielleicht gar nicht gesund. Der sucht jetzt eher, also der oder die, ich sage der Typus, das sind aber nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die jetzt sagen, oh, ich suche jetzt vielleicht doch einen festen Partner. Oder dann gibt es auch diese kollektive Tendenz, zurück zum Ex zu gehen. Das sind so Tendenzen, dass man versucht, Sicherheit zu finden. Das ist ja auch ganz logisch. Also jetzt ist eine große Unsicherheit entstanden und man hat vielleicht Zukunftsangst. Und darum versucht man das auszugleichen, indem man andere Sicherheiten schafft. Zum Beispiel lieber den Ex als wen unsicheres Neues oder eben was Festes, statt damit zum Beispiel zu spielen. Und dann sind natürlich auch andere Qualitäten im Vordergrund. Jetzt super gesellig sich darzustellen, ist auch zurückgegangen, rein zahlenmäßig.
Ja, es wäre wahrscheinlich auch eher so ein bisschen upturned, so, ne?
Genau, viele stellen sich jetzt alleine da, die vorher sich zum Beispiel auf Partys gezeigt haben oder beim Trinken. Und jetzt wird so ein bisschen hervorgehoben, zum Beispiel ein plakatives Beispiel ist sowas wie jemand, der dann schreibt, hey, ich habe einen Netflix-Account. So eine Qualität, die jetzt vielleicht einen anderen Wert hat als vorher. Und das Profil bezog sich auch ansonsten sehr stark auf die Pandemie. Eben, hey, ich kann mich alleine beschäftigen, ist jetzt eine höhere Qualität als vorher. Wer kann für sich selber sorgen, ist mit sich selber aushalten.
Ja, jetzt ist es sexy und früher war es eher so ein bisschen, oh, erbärmlich.
Nerdig? Ja, war vielleicht ein bisschen nerdig und jetzt ist es hot, ne? Also wer für sich selber sorgen kann, das ist jetzt schon hot. Wer jetzt nicht panisch ist und nicht gelangweilt.
Inwiefern glaubst du, dass die Pandemie das Online-Dating generell verändert? Vielleicht auch nachhaltig?
Oh, ich glaube, das wird sich ändern, ja. Also wir können zum Beispiel historische Vergleiche ziehen. Als das so mit dem AIDS groß wurde, da hat sich ja auch viel verändert in der Sexualität. Und ich zähle jetzt das Online-Dating mit zur Sexualität. Das könnte sich verändern. Zum Beispiel, indem damals ist so eine Rückbesinnung auf die Monogamie passiert. Das wäre jetzt auch möglich. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle heiraten, aber dass man zumindest überlegt, mit wem man wie schnell, also so bedenkenlos Körperflüssigkeiten austauscht, sage ich mal. Wenn jetzt so sozusagen dieses Risiko mitschwingt. Wir wissen ja auch, das ist einmal eine traumatische Situation gewesen, eine kollektiv traumatische Situation. Und jetzt gibt es auch so eine andere, also Mikrobiome nehmen wir sonst nicht so wahr, spielen in der Psyche eigentlich nur bei Zwängen eine Rolle und jetzt spielen die kollektiv eine Rolle. Also wir sehen das ja nicht. Normales menschliches Verhalten wie Husten könnte ein Zeichen für was Gefährliches sein. Und das wird sich natürlich auch bei sexuellen Praktiken oder Annäherungspraktiken niederschlagen. Da überlegt man eben zweimal, von wem man sich gerne beim Tapasessen anhusten lässt.
Ja, better safe than sorry, ne? Psychologin Johanna Degen war das für euch.
Deutschlandfunk Nova ab 21.